Hallo und herzlich willkommen bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Der Podcast für neue berufliche Perspektiven, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, dein Host und die Expertin für den beruflichen Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du beruflich um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Veränderung, Berufsorientierung und Sinn. Hallo und herzlich willkommen bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Ich habe heute wieder sehr netten Besuch und zwar Petra Kamper ist bei mir im Interview zu Gast. Und liebe Petra, herzlich willkommen, dass du da bist. Möchtest du dich kurz mal vorstellen, bitte?
Ja, also danke für die Einladung auf jeden Fall, Claudia. Ja, also mein Name ist Petra Kamper. Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr selbstständig tätig als Lebens- und Sozialberaterin und ja, und versuche da jetzt gerade Fuß zu fassen. Ich glaube, kannst du dem Thema ganz gut was erzählen, weil ja, meine Geschichte sozusagen schon ein bisschen speziell ist.
Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist und dir die Zeit genommen hast. Und wir werden über deinen beruflichen Weg auch sprechen. Aber was ich noch ein bisschen ergänzen möchte, ist, dass du ja, wir sind alle Lebens- und Sozialberater sozusagen von der offiziellen Ausbildung, aber von deiner Ausrichtung her, bist du ja um Lebensbegleitung in ein schmerzbefreites Leben. So steht's auf deiner Homepage.
Ja. Ja. Ja, genau so ist es. Genau, ja. Also genau. Ich habe mich darauf spezialisiert, genau, mit Menschen, die mit Schmerzen zu tun haben, mich da ein bisschen damit auseinanderzusetzen und die auch zu begleiten. Genau so ist es, ja.
Also das wollte ich gleich am Anfang sagen, ja, damit alle wissen, worauf es heute hinausläuft. Und nicht vielleicht, ja, schon wieder Lebens- und Sozialberater, aber es gibt so viele verschiedene von uns und deshalb ganz wichtig, dass wir deine speziellen Kenntnisse da einmal gleich voranstellen. Aber bevor wir so weit kommen, liebe Petra, was wolltest du denn als Kind werden? Kannst du dich da noch erinnern?
Das ist das Spannende, also so ganz klein kann ich mich jetzt nicht mehr so ganz genau erinnern, aber wie es dann so darum gegangen ist, okay, was, wie könnte ich mir mein Berufsleben vorstellen? Ich sage jetzt mal, das ist so ein Teenager-Alter gewesen, hat mich eigentlich immer schon die Psychologie an sich sehr interessiert, ja. Und für mich war eigentlich wirklich sehr lange Zeit, auch während ich im Gymnasium war, die Überlegung eigentlich Psychologie zu studieren, ja. Also das hat mich eigentlich immer fasziniert, angefangen von der Körpersprache, also wie jemand sozusagen durch den Körper spricht, ja, und was er sagt und wie das zusammenpasst, ja. Aber auch so generell, also ich habe sogar ein Psychologie maturiert, weil es mich so fasziniert hat. Und ja, das war eigentlich immer mein Traum gewesen, in diese Psychologie-Richtung zu gehen. Das muss ich schon ehrlich sagen, ja.
Okay. Und hast du das dann auch gemacht? Und hast du dann auch Psychologie studiert?
Ich bin schon sehr, sehr früh zusammengekommen und nämlich auch schon kurz vor der Matura. Und der hat dann zu dem Zeitpunkt, wo es dann eigentlich bei mir drum gegangen wäre, wo ich mich entscheide, wie mache ich weiter, sind wir schon zusammengezogen in eine Wohnung und haben eine Wohnung bekommen. Und er war zu dem Zeitpunkt beim Bundesheer. Und dann war es eigentlich schon mehr dahingehend, dass wir relativ schnell halt schauen wollten, dass er Geld reinkommt. Also das heißt, mir war klar, ich muss eigentlich Geld verdienen. Da war das Studium dann nicht so passend. Und daraufhin habe ich dieses Psychologiestudium an ACTA gelegt und bin dann in die Bank gegangen, ja. Und habe dann eben sozusagen aufgrund der finanziellen Situation mich entschieden, in die Bank arbeiten zu gehen.
Okay. Und Bank ist ja an sich auch kann ja ganz ein spannender Beruf sein. Was hast du da so gemacht? Was waren deine Tätigkeiten?
Ja, also angefangen habe ich ganz normal wie die meisten in der Filiale. Also ganz zu Beginn war ich am Schalter. Habe dort seinerzeit hat es noch Überweisungen gegeben, die man quasi abstempeln musste. Das ist ja jetzt schon lange Geschichte. Mhm. Also da bin ich am Schalter gewesen, Infopoint eben. Und habe natürlich auch Beratung gemacht mit eigenen Kunden, also Finanzkunden eben, ja. Angefangen von Kreditverträgen über Girokontoeröffnung, Zahlungsverkehr, Bausparvertragseröffnungen. All das war mein Gebiet ganz zu Beginn, wie ich angefangen habe bei der Bank, ja. Und dann ist es weitergegangen. Also dann habe ich eigentlich relativ bald meine ersten Kinder bekommen, also mein erstes und mein zweites Kind. Und danach, also das war dann so ungefähr 4, 5 Jahre später, hat sich das dann ergeben, dass ich dann in die Finanzierungsabteilung gewechselt bin, also in die private Wohnbaufinanzierungsabteilung, und habe dann dort angefangen, als Assistentin zu arbeiten.
Und warst du in deinem Job dort glücklich? Oder was hat dir dran gefallen? Was war nicht so gut?
Also was mir total gut gefallen hat, war definitiv der Kundenkontakt. Also dieses, und auch jeden Tag, man weiß nie, was kommt auf einen zu. Das ist natürlich schon sehr interessant und spannend und abwechslungsreich gewesen. Was mir nicht so gut gefallen hat, war natürlich dieser Druck, den es damals schon auch gegeben hat, Produkte zu verkaufen oder eben bestimmte, ja, mehr oder weniger Produkte an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Und das hat mich schon immer ein bisschen gestresst, ja. Und der Wechsel dann zur Wohnbaufinanzierung im Privatkundenbereich war dann für mich eine wesentliche Erleichterung, ja. Und von daher war es dann, ab dem Zeitpunkt hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe dann auch über die Jahre sehr viel Know-how aufgebaut. Also ich habe von Schätzungen, also Immobilienbewertungen bis hin zu Baufortschrittsberichte, Besichtigungen, Baufortschrittsberichte gemacht, habe auch mit Kreditverträgen, also mit Kaufverträgen auch zu tun gehabt, mit Treuhändern Kontakt gehabt. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen und war echt eine total spannende Zeit. Ja. Also da hat es mir echt sehr Spaß gemacht. Und was man natürlich auch sagen muss, die Kollegen machen natürlich auch total viel aus. Ja. Also wenn du in einem Umfeld bist, wo die Kollegen, wo du dich mit den Kollegen gut verstehst und wo du in einem harmonischen Team bist, also das macht auch sehr viel Wett. Also da muss ich sagen, das war wirklich eine tolle Zeit. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja.
Ja, das ist auch extrem wichtig, dass dieses Umfeld in der Arbeit stimmt, ja, dass man, so wie du sagst, ein nettes Team hat, nette Kollegen hat, auch mit den Vorgesetzten gut zurechtkommt, auch generell mit den Arbeitsumständen auch, ja. Also das macht ganz, ganz viel aus, ob man sich in einem Job glücklich fühlt oder ob das sozusagen nur der Broterwerb ist, ja, weil dann ist es mit der Motivation dann manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, also das unterschreibe ich zu 100%, ja. Das sehe ich auch so, ja. Ja, nein, das stimmt, ja.
Aber trotzdem hat es dann bei dir irgendwann einen Punkt gegeben, wo du dann zu dem Entschluss gekommen bist, dass du nicht mehr bei der Bank sein willst. Was waren da so diese auslösenden Ereignisse?
Also dazu muss ich sagen, also die Bank hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber es war schon immer so, dass ich eben, so wie ich zu Beginn gesagt habe, eigentlich hat mich Psychologie ja immer schon interessiert und habe da auch immer schon ein bisschen so noch immer auch mich die Idee sozusagen vergehen hab lassen oder die Chance vergehen hab lassen, trotzdem immer im Hinterkopf gehabt, eigentlich taugt mir das nach wie vor. Und ich habe dann angefangen, schon während der Bank, so 2000, ich sage jetzt mal 2005 so, 2000, 2005, mich mehr und mehr mit Gesundheit zu beschäftigen, war mehr im energetischen Bereich. Also ich habe etliche körperbasierte Ausbildungen gemacht, und habe da wirklich auch meinen Spaß gefunden, eben in diesem Bereich tätig zu sein, und habe mir eigentlich nebenbei schon meine Praxis, die ich eben schon seit 2008 habe, aufgebaut, und habe eigentlich da schon gemerkt, das habe ich halt dann mehr nebenberuflich natürlich gemacht, dass mir eigentlich diese Tätigkeit noch viel mehr gibt, einfach im Herzen einfach mehr gibt, ja. Und so war eigentlich so ein langsamer, schleichender Prozess. Ich könnte es jetzt gar nicht an einem bestimmten Moment festmachen, ja. Es haben dann mehrere Umstände zueinander geführt, die dann mich dazu bewogen haben, zu sagen, ja, eigentlich, warum machst du das nicht ganz, ja, und gehst von der Bank quasi weg. Also das war so ein langsamer, schleichender Prozess, ja.
Es ist ja natürlich oft so ein
Wobei
System.
ich mir fällt gerade ein,
Ja.
ja.
Aber ich wollte sagen, es ist ja oft.
Wobei mir gerade einfällt, da sollte ich sagen, dass Ich eigentlich, weil ich bin ja mit 50, habe ich bei der Bank aufgehört. Und das Spannende ist, dass ich eigentlich die Jahre davor, ich kann es nicht mehr genau sagen, so 44, 43, ich weiß nicht mehr, immer gesagt habe und ohne eigentlich die Bedeutung zu wissen von dem, was ich da sage, na, mit 50 bin ich sicher nicht mehr bei der Bank. Ja, das habe ich immer gesagt, immer so in Gesprächen einfließen lassen mit anderen Kollegen und auch in meinem Freundschafts- und Bekanntschaftskreis. Und das Spannende ist, es hat sich dann wirklich so entwickelt, also das war für mich so ein Stichtag, sondern es hat sich dann wirklich so entwickelt, dass ich im April bin ich 50 geworden und im Jänner bin ich wirklich ausgestiegen von der Bank. Ja. Und das war irgendwie so für mich das, die Bestätigung der selbsterfüllenden Prophezeiung. Ich hätte das nie, also man sagt es halt manchmal so dahin, ja, oder sagt öfters so Sachen dahin und ist sich eigentlich gar nicht so sicher, okay, passiert das wirklich? Ja, irgendwie war das schon da und es ist dann wirklich Wahrheit geworden oder wahr geworden. Und das war für mich so im Nachhinein betrachtet total spannend, dass es wirklich diese selbsterfüllende Prophezeiung gibt. Ja, in dem Fall Gott sei Dank positiv selbsterfüllend. Manchmal macht man oder manchmal sagt man auch Dinge, die nicht so positiv sind. In meinem Fall hatte ich Glück und das hat sich eigentlich sehr gut ergeben. Genau.
Ist ja, wie soll man sagen, man soll aufpassen, was man sich wünscht, ne? Also,
Genau.
was man, welche Wünsche man ans Universum richtet.
Genau so ist es. Genau so ist es. Ja,
Ja.
das stimmt.
Also, du hast so nach und nach dir deine Praxis aufgebaut, ohne dass du jetzt irgendwie so ein wirklich einschlagendes Ereignis von außen war. Und bist ja aber nicht bei der Energetiker Schiene geblieben. Du hast dich ja fleißig weitergebildet.
Genau, ja, das stimmt. Also ich habe dann, also ich habe als Energetikerin angefangen, dann eben einige körperbasierte Therapien kennengelernt und auch Ausbildungen in die Richtung gemacht. Und wie gesagt, dieser psychologische Aspekt, der hat mich immer noch fasziniert. Habe dann auch 2010, glaube ich, oder 2012, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, habe ich dann das Probedeutikum gemacht. Das war sozusagen der erste Anlauf sozusagen in diese psychologische Richtung, wieder was zu machen, weil mich eben Psychotherapie total interessiert hätte. Habe dann eben dieses Probedeutigung gemacht und das dauert ja schon, also es dauert 2 Jahre und danach müsste man sich dann spezialisieren und auf ein Fachspezifikum festlegen. Das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, puh, okay, ich weiß nicht, das jetzt dann noch einmal ein paar Jahre, irgendwie, ich bin ja also auch nicht mehr die Jüngste gewesen, aber dachte, ich weiß nicht. Also ich habe dann nach dem Probedeutigung, es waren auch dann privat einige Veränderungen, hat sich dann das Fachspezifikum irgendwie nicht sofort entwickelt oder auch nicht sofort konnte ich eine Entscheidung treffen, das dann wieder so ein bisschen sich entwickeln lassen, habe aber unabhängig von diesem Thema die Hypnoseausbildung angefangen zu machen. Und dachte, okay, weil die Hypnose hat mich sehr fasziniert, die Arbeit mit dem Unterbewusstsein an sich fasziniert mich total und habe dann eben angefangen mit Hypnoseausbildungen. So mit zwei verschiedenen Instituten habe ich da was gemacht. Und das hat mich dann wieder so mehr in diese psychologische Richtung auch gebracht, ja. Und also Hypnose ist ja ein freies Gewerbe, das heißt, da musste ich jetzt noch gar nicht ein LSB haben. Und habe dann einmal in die Richtung so ein bisschen eben die Energetikertätigkeit mit der Hypnose ein bisschen auch immer wieder kombiniert. Beziehungsweise natürlich auch, was die Leute, die zu mir gekommen sind, halt auch sich gewünscht haben oder gebraucht haben, ja.
Das ist ja zum Thema Hypnose gibt es ja auch viele Mythen.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht.
Was sind denn so die häufigsten, die dir da so begegnet sind?
Ja, also die häufigsten Kritiker Aussagen, die man so hört, ist, naja, also da ist man dann willenlos und man hat überhaupt nichts mehr unter Kontrolle und das ist alles auch so ein bisschen mystisch. Was ist das für ein Zustand? Will ich da überhaupt hin? Also immer so die Frage, wie viel werde ich manipuliert? Ich mache dann irgendwie nicht mehr das, was ich eigentlich wirklich machen will und so. Also das sind so die gängigsten Mythen, mit denen ich vollkommen aus, also die ich vollkommen ausräumen kann, weil es ist in Wirklichkeit Hypnose so ein Zustand, den wir eigentlich alle tagtäglich erleben, in unterschiedlichsten Variationen und in unterschiedlichsten Situationen. Also das kann zum Beispiel sein, wenn ich tagtäglich dieselbe Strecke mit dem Auto in die Firma fahre, dann ist das irgendwann ein automatisierter Ablauf. Ja? Also ich muss nicht mehr genau überlegen, wie fahre ich oder die hundertprozentige Aufmerksamkeit beim Fahren haben, sondern ich habe sozusagen ein Programm, das abläuft, ja, und das ist in einer gewissen Art und Weise, ist man fokussiert, ja, aber eben nicht außerhalb, man ist fokussiert und das nennt man, also dieser fokussierte Zustand ist eigentlich ein Trance-Zustand und das ist eigentlich schon ein hypnotischer Zustand und das ist eigentlich das, was wir alle kennen, also traue ich mich behaupten, dass das jeder kennt, ja, oder wenn man zum Beispiel ein sehr spannendes Buch liest, ja, und so voll in der Handlung in die Handlung eintaucht, ja, dann ist es eigentlich auch ein hypnotischer Zustand, ja, oder ein sehr guter Film, den man sich anschaut, ja. Das sind alles schon hypnotische Zustände, die wir in unserem Alltag eigentlich alle kennen, ja. Und in der Hypnose wird sozusagen so ein Zustand noch bewusster und, ja, bewusster herbeigeführt, ja.
Ja. Wobei hilft dann die Hypnose?
In dem Fall, also in meinem Fall war es dann schon so, dass eben bestimmte Verhaltensmuster, Glaubenssätze, die waren dann sozusagen, das ist dann das, was man in der Hypnose sehr gut aufarbeiten kann, ja. Oder eben auch bestimmte Ereignisse kann man sozusagen auch wieder die Perspektive darauf verändern, ja, mit Reframing und so. Also man kann da wirklich sehr viel von Dingen, die uns nicht bewusst sind, eben, ja, über das Unterbewusstsein ansteuern und auch verändern und dadurch auch bestimmte Emotionen zu bestimmten Ereignissen und zu Erlebnissen, kann man damit eigentlich sehr gut verändern und sehr und vor allem für jemanden positiv gestalten, der vielleicht eine Erinnerung oder eine Erinnerung an eine Situation hat, die eben nicht so positiv war. Ja.
Okay, und wie ging es dann weiter bei dir? Du hast mit Hypnose gearbeitet und
Ja.
dann?
Genau, also wir haben dann Hypnose eine Zeit lang gearbeitet und auch Ausbildungen in die Richtung gemacht. Ja, und dann, eine gute Frage, wie ist es dann weitergegangen? Jetzt muss ich selber nachdenken. Genau, und dann irgendwann war dann so die Überlegung, okay, ich will eigentlich nicht nur mit der Hypnose arbeiten. Also es gibt ja sehr viel im Beratungsfeld, also auch dieses Gespräch an sich mit dem Kunden ist ja auch ein sehr wesentliches oder sehr wichtiges und hilfreiches Thema. Und habe dann eben entschieden, auch die Lebens- und Sozialberaterausbildung zu machen, wo ich dann sozusagen auch noch andere Tools kennenlernen durfte, die ich jetzt natürlich auch in meiner jetzigen Tätigkeit sehr gut einbauen kann. Also das war dann zum Beispiel das Systembrett, von dem ich wirklich zu 100% überzeugt bin. Das ist auch eine sehr, sehr gute Arbeit. Hat eigentlich indirekt auch ein bisschen was mit dem Unterbewusstsein zu tun, weil es geht schon darum, man glaubt, man stellt die Figuren einfach irgendwie aufs Brett. Ja, meint, im ersten Augenblick ist es vielleicht so, aber wenn man das tiefer beleuchtet, ist es eigentlich auch eine unbewusste Option, wenn man Figuren aufs Brett stellt, wie stehen die? Und wenn man sich dann das anschaut, wie stehen die zueinander, in welchem Abstand, schauen sich die an, schauen sich die nicht an. Und alles macht eigentlich schon auch wieder das Unterbewusstsein. Also ich finde, auch selbst beim Systembrett ist es so, dass du eigentlich auch ein bisschen mehr oder weniger mit dem Unterbewusstsein arbeitest, ja. Ja, und eben, ich habe auch eben dann noch gesprächszentrierte, also personenzentrierte Fachrichtung auch in der LSB drinnen gehabt, die dann eben auch ums Gespräch, also das finde ich gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, dass wir einfach uns Zeit nehmen, dem anderen zuzuhören, ja, und ihm auch den Raum zu geben, dass er Dinge, die ihn beschäftigen, dass er über die sprechen kann. Ich glaube halt in der heutigen Zeit ist das durch die vielen sozialen Medien und durch diese permanente digitalen Möglichkeiten, die wir haben, schwieriger geworden, über Dinge, die einen bewegen, wirklich den Dingen Zeit zu geben, darüber zu reden. Das will ich sagen, genau.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Da habe ich heute übrigens ein sehr nettes, by the way, weil heute Valentinstag ist, ja.
Ja, genau.
Hast du das auch gesehen, dieses Video?
Nein, welches meinst du?
Und zwar geht es darum, dass wenn man so kurz Smalltalk macht oder so, geht man ja oft nicht, also auf die tatsächliche Probleme oder so ein, sondern ja, die passt, oder magst vorbeikommen, na, habe ich jetzt keine Zeit oder so, ja. Und mit so einem Satz wie, hast du 8 Minuten Zeit für ein Gespräch, ja, das ist dann, die haben das dann als Codewort eingeführt, weil 8 Minuten kann sich jeder irgendwo nehmen, um einfach jemandem zuzuhören, wenn es schlecht geht. Das finde ich einfach eine grandiose Idee.
Ja, aber vor allem man kann der andere auch planen, so der kann es auch einstellen. Wobei wahrscheinlich, ich befürchte, ich meine, es ist eh eine super Sache, aber ich befürchte, nach 8 Minuten kämpft man drauf, man würde eigentlich noch viel länger reden, oder? Ist das dann nicht schon so, glaubst du?
Ja, schon möglich, aber zumindest, also natürlich, die Menschen können nicht alles gegenseitig lösen, nicht? Aber allein jemanden zu haben, den man jetzt,
Ja.
der jetzt dafür offen ist, dass man seine Sorgen dort einmal verbalisiert, oder?
Ja, nein, das ist auf jeden Fall eine super Sache, definitiv. Ja, also das ist eine sehr gute Sache und schafft auf jeden Fall im Alltag einen Raum, mal vielleicht auch wirklich ein bisschen tiefgehendere Gespräche führen zu können. Ja,
Ja,
das ist
genau.
sicher richtig. Ja.
Und ich meine, wir wissen es eben mit dieser Smalltalk-Sache, nicht? Du, auch wenn es dir noch so schlecht geht, du triffst jemanden oder sogar jemanden, den du besser kennst und sagst auf die Frage, wie geht's dir? Ja,
Ja, eh
eher eh
gut,
gut
genau.
oder so, ja?
Ja,
Ne?
genau.
Nicht stimmt, ja. Aber einfach, weil man auch denkt, naja, ich kann da jetzt nicht mehr die Leute mit meinen Sachen belasten, ne? Aber dafür ist halt ein Freundeskreis, Familienkreis oder was auch immer, schon auch da, ne?
Definitiv, ja, da hast du recht, ja. Nein, also das ist sicher ein Thema, ja. Also dass wir den Dingen gar nicht den Raum geben, Dinge, die uns beschäftigen, und so wie du richtig sagst, wenn es einem schlecht geht, dass man auch jetzt wirklich hinnehmen und sagt, du, es geht mir eigentlich schlecht, ja. Und aber die Gefahr ist eben, dass jeder glaubt halt zu wissen, dass der andere jetzt eh keine Zeit hat, und bevor ich dem jetzt quasi anfange zu sagen, du, eigentlich geht's mir nicht gut, weil das folgt natürlich ein längeres Gespräch, weil der will natürlich wissen, warum geht's dir nicht gut, und dadurch finde ich eigentlich diese 8-Minuten-Geschichte eigentlich sehr gut, weil dadurch hat der andere die Möglichkeit, doch den Raum zu nehmen und sagen, okay, eigentlich geht es mir nicht gut, eigentlich ganz gut, wenn ich kurz drüber reden könnte, ja.
Ja.
Und das schafft dann wahrscheinlich auch relativ schnell Erleichterung schon, weil meistens, wenn man darüber redet, wird es dann schon wesentlich angenehmer oder besser oder,
Genau.
sage ich mal, aushaltbarer, sagen wir mal so.
Ja, genau. Ja. Und das ist halt auch so wichtig, ne? Aber du arbeitest
Ja.
ja nicht ganz allein. Du hast ja auch manchmal Unterstützung, oder?
Ja, das stimmt. Ich habe auch einen Co-Coach, einen Vierbeinigen, der auch Wow-Wow machen kann. Also einen Border Collie, genau, den Lenny. Das ist mein Co-Coach, den habe ich seit 2021, lebt er bei mir. Und der ergänzt meine Beratung noch zusätzlich und ist insofern sehr hilfreich. Also vor allem, wenn jetzt Leute sich einen Termin ich machen, das erste Mal bei mir sind, ja. Man weiß ja nicht, was kommt einem auf einen zu, wie wird die Atmosphäre, worum geht's, wie ist es da? Also gibt es eine gewisse Anspannung, stelle ich mir vor, wenn die Leute das erste Mal kommen und vielleicht auch noch vorher noch nie bei jemandem war in der Richtung. Und dann ist es wirklich so, das beobachte ich mich jedes Mal. Da geht die Tür auf. Mein Hund schaut dann immer so, lugt dann immer so hervor durch die Praxisraum, raus ins Vorzimmer. Und da merkt man richtig, wie den Menschen, die da reinkommen, da ist sozusagen was Beruhigendes, was Vertrautes, was mich anspricht in einem ganz anderen Bereich als wie jetzt in diesem emotionalen. Also es ist schon ein emotionaler Bereich, aber natürlich anders. Es ist einfach ein Tier, regt einfach anders an, als wie wenn du jetzt gleich direkt in das Gespräch reingehst mit einem Menschen, den du nicht kennst. Ja. Der
Ja.
Hund ist wirklich ein totaler Türöffner, sage ich immer.
Ja.
Ja. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, dass die Menschen eigentlich diese Anspannung im ersten Gespräch, vor allem beim ersten Gespräch, sehr gut loslassen können, und dann gar nicht mehr bewusst ist, dass das eigentlich eine Anspannung war. Und nachher, wenn sie dann öfters kommen, freuen sie sich dann schon immer, also dann ist das auch ein altes Los von mir, dass sie dann immer den Hund freudig begrüßt und ich komme halt irgendwann, ja, Gott, ja, oder hallo. Also der Lenny ist sozusagen immer schon mein Begrüßungskomitee, kann man sagen, ja.
Ja, das kann ich nur bestätigen, dass es mit meinen Katzen dasselbe. Der Felix macht das Begrüßungskomitee und damit, ja, muss ich halt auch zurückstecken, aber das ist okay. Und es ist auch sehr, wie Sie sagen, so beruhigend, ja, für die Menschen, wenn sie so zwischendurch zum Streicheln haben und zum Kraulen und so.
Ja, das beobachte ich auch. Also mir fällt wirklich auf, wenn es ein bisschen emotionaler wird bei meinen Klienten, dass dann der Lenny sofort merkt, okay, Wer braucht das jetzt? Also mir fällt das nicht schon auch, wenn jemand emotional gerade nicht so, wenn es nicht so gut geht. Aber der Lenny ist dann sofort dort und tut dann sofort seinen Kopf hin und tröstet eigentlich, ja. Und das ist echt ein Wahnsinn, wie sensitiv die Tiere sind, ja. Und wie gut es auch dann der jeweiligen Person dann auch gerade tut, dass da jetzt jemand ist, der sozusagen diesen Trost spendet und so ein bisschen auch eine Ablenkung macht, ein bisschen so wieder die Stärke oder diese Tiefe rauszunehmen, was jetzt nicht heißen soll, dass man nicht über Emotionen reden soll, aber dass es vielleicht diese Schwere aus dem Moment ein bisschen herausnehmen kann. Das finde ich schon sehr hilfreich, ja, mit einem Tier, wenn man damit arbeitet in der Praxis, ja.
Genau. Das kann ich auch bestätigen. Also bei uns gibt es eine klare Aufgabenteilung. Der Felix ist so für die gute Stimmung zuständig. Und die Lilly ist die kommt, wenn jemand weint. Ja.
Ah, oh, sehr schön. Das ist super, ja. Nein, also das glaube ich, und das macht doch, also das gibt so viel, auch nicht auf unbewusster Ebene, glaube ich, auch sehr viel unbewusste Unterstützung, ja,
Ja.
und hilft total, ja. Also das kann ich wirklich bestätigen. Bei mir ist es dann auch so, wenn ich mit dem Lenny, also das ist jetzt sozusagen der Aspekt, dass er halt generell da ist, wenn ich mit Klienten arbeite. Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, also ich habe ihn ja ausbilden lassen als Co-Coach.
Ja.
Und das bedeutet, dass er eigentlich auch, also wenn es gerade so um Glaubenssätze oder Verhaltensmuster geht, dass er ein wunderbarer Spiegel ist von dem, was in den Menschen vorgeht, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Also
Ja.
ein sehr gutes Beispiel ist da zum Beispiel, also wenn Menschen Abgrenzungsthemen haben, ja, und sagen, okay, ich kann nicht Nein sagen. Da gibt es ein Beispiel, eine Übung zum Beispiel, da ein Hund liebt Bälle, ja. Und da ist es dann die Aufgabe von dem Klienten, dass er hat einen Ball in der Hand oder zwei Bälle, je nachdem, und er legt den hin oder spielt mit dem und er muss sozusagen dem Hund die Grenze aufzeigen, dass er nicht den Ball nehmen darf, ja. Obwohl natürlich der Lenny vom Trieb gesteuert sofort hinstarten würde zu dem Ball, ja. Aber je vehementer und je selbstbewusster der Klient sozusagen ihm mit einem Nein begegnet, ja,
Ja.
desto eher akzeptiert der Hund das, ja, und nimmt sich dann auch zurück und überschreitet diese Grenze eben nicht, ja.
Ja.
Und das macht wirklich so viel aus. Also ich habe eine Kundin gehabt, da haben wir das eben, oder eine Klientin gehabt, die das auch gemacht hat. Und beim ersten Mal hat sie Nein, sagt Nein, Lenny. Und dem Lenny war das wurscht, der hat halt einfach auf den Ball hingegriffen, ja. Und beim zweiten Versuch haben wir gesagt, na, versuch's noch einmal. Und dann hat sie schon vehementer Nein gesagt, ja. Das hat er dann auch eher akzeptiert. Und beim dritten Versuch hat es dann wirklich super geklappt. Ja. Beim dritten Versuch hat sie ganz stand, so ganz mit mir, also mit auch die Körperhaltung war ganz andere Körperhaltung, andere Stimmlage. Und dann war ein Nein. Und dieses
Ja.
Nein hat gesessen. Und da ist der Kundin und der Klientin bewusst geworden, okay, ich muss einfach auch die Körperausrichtung dementsprechend haben. Ich muss die Position haben. Ich muss sozusagen auch die Stimme dahinter legen. Und das sind aber dann Dinge, die man dann auch in den Alltag hinein mitnehmen kann, wenn es eben Grenzüberschreitungen im beziehungstechnischen Kontext gibt, ja.
Ja, da können Sie schon einiges. Also das kann wirklich total gut passen und witzigerweise, bei mir ist es auch so, dass nur Katzenfans kommen, nur
Ah, okay.
Katzenfreunde. Also ich frage immer, wenn meine neuen Kunden, sind sie katzenallergisch oder so? Nein, ich habe eh auch welche und so, ja, also.
Ja, das stimmt. Ich habe eigentlich auch viele Hundebesitzer. Du hast recht, das ist noch gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du das sagst. Ich habe auch immer gesagt, naja, also ich habe einen Hund beim Erstgespräch, wenn ich dann sage, ja, verstört das eh nicht. Ich freue mich super. Also, und manche haben sogar gesagt, das ist auch wirklich der Grund, warum sie kommen. Ja, also sie haben mich explizit deswegen ausgewählt, weil sie den Hund dabei haben möchten. Ja.
Ja.
Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so häufig. Also es gibt nicht so viele Lebens- und Sozialberater, die mit Hund arbeiten oder wo der Hund eben auch bei der Sitzung dabei ist. Ja.
Und wie ist es denn dann nachher bei dir zu dieser Kombination Beratung und Schmerzen kommen, zu diesem Schwerpunktthema?
Ja, also das hat sich daraus ergeben. Ich habe, also das war 2010 auch oder 2011, war ich auf einer Energetikermesse und dort wurden eben diese sogenannten Kutat-Pointer präsentiert und auch angeboten, auch zum Schnuppersitzen, also eine Schnuppersitzung zu machen. Und ja, und dann habe ich das dort kennengelernt, habe das einmal probiert und die hat das damals beworben mit wie hat sie das genannt? Schmerzmittel irgendwie. Den Slogan habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es ist auf jeden Fall darauf hinausgelaufen, dass man sozusagen keine Schmerzmittel mehr braucht, sondern mit diesen Stiften kann man sich selber sozusagen helfen, wenn man Schmerzen hat, sei es Migräne, Rückenschmerzen, egal welche Art von Schmerzen. Und ich habe eigentlich nie, also mich hat Schmerzmittel sowieso nie interessiert und ich hatte auch quasi das Glück, ich habe keine Schmerzen je wirklich gehabt. Habe mir aber gedacht, okay, das klingt super, es ist eine super Gesundheitsvorsorge. Ich besorge mir diese Stifte für mich zu Hause und arbeite halt mit mir selber oder eben mit Freunden, Bekannten und probiere da mich einmal so aus, ja. Und habe da wirklich, so auch vor allem bei Migränepatienten in meinem Umfeld, also das war eher im privaten Bereich, habe dann eben mit Migräne-Menschen sozusagen auch gearbeitet und Leute, die Kopfschmerzen hatten und habe dann wirklich relativ gute Erfolge, eigentlich so just for fun, erreicht. Und habe mir gedacht, okay, das klingt spannend oder das schaut spannend aus und habe das dann ein bisschen vertieft, auch teilweise eben auch mit Kunden da bei mir in der Praxis. Und ja, und bin draufgekommen, dass diese Akku-Touchpointe eigentlich wirklich sehr, sehr wirkungsvoll sind. Ja. Die arbeiten eben über das Nervensystem und stimulieren die Schmerzrezeptoren. Und das ist ein ganz anderer Ansatz als das, was man schon kennt. Man kennt Akupunktur, man kennt die Scannertherapie. Also es gibt ja schon sehr vieles am Schmerzsektor. Aber diese Akku-Touchpointer sind, also vor allem in Österreich, nicht sehr bekannt. In Deutschland wird da viel mehr damit gearbeitet. Also sehr viele Heilpraktiker haben die auch in ihrem Angebot drinnen. Und habe dann eben das ein bisschen so forciert und habe da wirklich auch so meine eigenen Beobachtungen, und Studien ist jetzt übertrieben, aber ich habe halt wirklich meine Beobachtungen damit gemacht und Erfahrungen gesammelt und habe dann festgestellt, okay, also das hilft auf jeden Fall. Was aber schon ein bisschen ein Thema war, dass die Schmerzen gelöst und dann sind vielleicht 1, 2, 3 Monate später an einer anderen Stelle Schmerzen aufgetaucht. Ja, und das war dann so, okay, ich könnte natürlich jetzt wieder mit den Akku-Touchpointern arbeiten, aber probieren wir es mal mit den hypnotischen Anwendungen. Und das war dann so ein bisschen der große Erfolg, mehr oder weniger, zu erkennen, dass eben der Schmerz und Themen, die sich halt körperlich manifestieren, sehr oft dann schon auch ein emotionales, seelisches Thema Ursache für den Schmerz sind, sodass sich diese Kombination eigentlich sehr, sehr gut hat. Ja, das war so meine Beobachtung. Und so hat sich das dann, das habe ich dann immer mehr und mehr miteinander kombiniert und immer mehr auch herumexperimentiert, will ich sagen, sodass ich dann wirklich zu dieser Methode gefunden habe, weil bei der Hypnose habe ich dann eben den Jägercode, also ich habe dann ein bisschen was Einfacheres genommen, insofern, weil ja bei Hypnose viele Leute ein bisschen kritisch sind und skeptisch sind und auch ein bisschen eine Scheu davor haben, und habe dann eben den Jägercode dazu genommen, statt der klassischen Hypnose, weil da ist der Kunde nicht in so einem tiefen Trance-Zustand, sondern in so einem leichten meditativen Zustand. Und in diesem Zustand wird dann schon mit dem Unterbewusstsein kommuniziert und an diversen Konditionierungen, die mit dem Schmerz in Verbindung stehen, an denen gearbeitet. Ja. Und so ist das eigentlich ein sehr, sehr gutes, würde ich jetzt sagen, ganzheitliches Konzept, wie man an den Schmerz herangehen kann.
Ja, das klingt sehr spannend und auch zukunftsorientiert, weil sowieso gibt es viel zu viele Medikamente, die genommen werden und die Versorgung ist auch nicht immer sichergestellt und so. Und das ist eine bestimmt die nachhaltigere
Ja,
Lösung, ne?
und doch dazu muss man natürlich sagen, die Schmerzmittel haben ja alle Nebenwirkungen. Ja, also man vielleicht jetzt nicht gleich, dass man sagt, okay, man hat gleich Bauchschmerzen, aber über längere Zeit machen sie etwas mit dem Organismus, ja, mit dem Magen, mit der Verdauung. Ja, und was natürlich auch zu beobachten ist, ist sehr oft, dass Menschen, wenn sie sehr lang über eine lange Zeit Schmerzmittel nehmen, dass ein gewisser Gewöhnungseffekt sich einstellt und dann sich die Dosis erhöhen muss und dadurch werden dann auch wieder die Belastung für den Organismus stärker. Also da glaube ich schon, dass das ein bisschen ein Kreislauf ist, wenn man sich da mal hineinbegibt. Ja, und ich verstehe natürlich, manchmal ist es super angenehm und bequem und natürlich auch notwendig. Okay, ich brauche auf die Schnelle jetzt etwas. Also meine Methode ist jetzt zwar schon auch schnell wirksam, aber ich bin natürlich nicht parat wie eine Schmerztablette. Also wenn ich
Ja.
jetzt in der Lade meinen Schmerzpulver habe, dann haue ich mir das rein und sage ich mal, eine halbe Stunde später geht es mir besser und der Schmerz hat nachgelassen. Ja. Also für die schnelle, akute Sache ist ein Schmerzmittel natürlich nach wie vor eine Möglichkeit, aber es ist nicht die Endlösung. Also wenn wirklich permanent Schmerzen da sind und sich vor allem die Schmerzen immer wieder zeigen, dann geht es natürlich auch darum, sich zu fragen, was will mir der Schmerz sagen? Weil ich bin mittlerweile davon fest überzeugt, dass der Schmerz eigentlich mehr ein Botschafter ist, ja, und ein Freund von uns und nicht als Feind gesehen werden sollte, sondern eigentlich ein Hinweisgeber, was steckt dahinter, vor allem bei diesen chronischen Schmerzthemen.
Ja. Ja, da gebe ich dir auch recht, das denke ich auch. Und Rüdiger Dahlke hat es ja auch schon vor ewigen Zeiten quasi diese Hypothese
Genau.
aufgestellt. Ne? Ja.
Genau.
Was?
Also der ist ja noch weiter als über den Schmerz hinausgegangen, der hat das getan, also die Krankheiten sozusagen noch als Symptom eigentlich schon erklärt. Genau.
Genau, der hat das noch weiter getrieben, ja. Wenn du jetzt so zurückschaust auf deine berufliche Zeit, was würdest du sagen, war die Kompetenz, die du aus deiner Sparkassenzeit oder Bankzeit oder so mitgenommen hast und jetzt auch noch in deiner jetzigen Tätigkeit gut anwenden kannst?
Das ist eine gute Frage. Also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist eigentlich immer, dass das Kunden, also bei der Bank quasi noch der Kunde sozusagen immer im Vordergrund steht. Ja, und das ist eigentlich in meiner Beratung auch so. Also es geht bei meinen Beratungen nicht darum, was ich will und was mir wichtig ist und was ich glaube, was wichtig ist, sondern das Kundenbedürfnis einerseits bei der Bank und jetzt das Klientenbedürfnis ist sozusagen für mich vorrangig. Ja, das heißt, ich versuche mich immer sehr auf den Klienten einzulassen, hinzuspüren und hinzufühlen, was braucht der jetzt, ja, und meinen Kopf eigentlich so ein bisschen auch auszuschalten, ja, sondern mich eher auch so energetisch, will ich was sagen, mit ihm zu verbinden, um die bestmögliche Lösung für ihn zu finden und die bestmögliche Begleitung für ihn zu bieten. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, was ich definitiv aus der Bankzeit mitgenommen habe, dass sozusagen der Kunde hat mehr oder weniger immer recht, ja, und ich sozusagen nur seine Begleitung sein darf, ja. Also das ist, glaube ich, ganz wesentlich auf die Bankzeit zurückzuführen, weil das war bei uns oberstes Gebot. Also ich muss auch oft noch heute lachen, wenn ich mal anrufe und das läutet da 10, 12, 20 Mal, keine Ahnung, bis da wer abhebt. Ich kann mich noch erinnern, in der Bank war immer so maximal dreimal läuten und dann muss das Telefon abgehoben werden, ja. Das ist auch heute noch so. Also wenn es wirklich läutet, ich bin auch wirklich nach wie vor schon so konditioniert, noch immer schnell zum Hörer zu greifen, ja. Also das sind schon diese Dinge, die auch konditioniert sind. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, bin mir das gerade bewusst, ja, dass da auch wirklich so Konditionierungen stattgefunden haben, die heute noch sozusagen bei mir wirken, ja. Wie zum Beispiel das schnelle Abheben am Telefon, ja.
Ja. Ja, das stimmt. Das habe ich aber auch. Ich meine, bin ja auch in einer Zeit groß geworden, wo das Telefon noch am Schnürl gehängt ist. Und du musstest ja eigentlich relativ schnell dich in Bewegung setzen, bevor der andere aufhört.
Genau.
Und du wusstest nicht, wer es war, weil Anrufbeantworter und Rufnummernerkennung hat es noch nicht gegeben. Ne?
Genau. Also du musstest immer freundlich sein und immer, ja, immer wirklich sein. Serviceorientiert, das ist auch immer so das Thema gewesen, genau, Service und kundenorientiert, das waren so die Schlagworte seinerzeit. Das habe ich zu 100% nach wie vor auch heute noch. Ja. Also ich bin definitiv serviceorientiert, ich versuche auch wirklich rasch für Kunden da zu sein. Also gerade im Schmerzbereich ist es ja wichtig, dass wenn jemand akut Schmerzen hat, dass der nicht in 3 Wochen einen Termin kriegt, sondern relativ kurzfristig. Also ich schaue auch immer, dass ich einen spontanen Termin immer auch anbieten kann. Sprich, ich habe auch immer so freie Zeitfenster. Das ist eben auch, finde ich, Kundenservice und Kundenservice und das war das andere Wort, jetzt habe ich es vergessen. Ja. Servicequalität halt, genau. Ja.
Okay. Man möchte das jetzt nur kurz zusammenfassen, weil es ist ja tatsächlich so, ja, dass man, du bist ein Beispiel dafür, dass diese berufliche Entwicklung mal fließend verlaufen kann, ohne jetzt einen großen Bruch mit Drama oder so, sondern sich einfach entwickeln kann. Und zweitens, dass wir, wenn jemand beschließt, okay, ich möchte diesen Beruf nicht mehr machen, ich möchte was anderes machen, dass er niemals bei Null anfängt. Ja? Weil wir nehmen unsere beruflichen Erfahrungen aus der Zeit vorher mit Und bei dir war es jetzt diese Servicequalität und Kundenorientierung, die uns schon mal ein gutes Rüstzeug gibt für neue Aufgaben. Und je unterschiedlicher unsere Jobs vorher waren, umso mehr Erfahrungen nehmen wir mit. Und das, finde ich,
Ja.
ist ein gutes Asset, auf das wir uns verlassen können, sozusagen, das uns auch stärken kann, wenn wir sagen, okay, ich möchte jetzt mich beruflich verändern, ja, dass ich weiß, ich habe da was in meinem beruflichen Rucksack, den ich schon mitnehme, und mit dem kann ich weiterarbeiten.
Ja, also das hast du zu 100% recht. Und das Thema ist, wir wissen es ja, also wir wissen es ja oft im Vorhinein gar nicht, ja, aber im Nachhinein, also für mich ist immer so diese, ich habe immer diese Philosophie, es kommt alles so, wie es kommen muss, ja, und so wie du richtig sagst, das, was ich vorher gar nicht abzuschätzen, was passieren wird in der Zukunft, ja, kann man aus dem was mitnehmen und man kann aus allem etwas mitnehmen. Und auch selbst wenn es eine nicht so glückliche Zeit in einem Unternehmen ist, selbst da kann man was mitnehmen, glaube
Ja.
ich. Also ich glaube, dass alles immer einen Sinn macht und dass irgendwie unser Leben wie ein Puzzle ist, das so mehrere Puzzleteile zu einem Ganzen zusammenfügt, glaube ich.
Ja.
Also das ist meine Sichtweise dazu, ja.
Und ich möchte noch ergänzen, dass zusätzliche Faktoren wie zum Beispiel Weiterlernen, also Weiterbildung oder neue Erfahrungen machen oder auch neue Menschengruppen kennenlernen, immer dann noch so einen gewissen Beschleunigungsfaktor in Bezug auf Veränderung haben und das dann auch leichter machen. Weil es ist nicht
Ja.
umsonst, ja, dass die in der Bildungskarenz, über die Bildungskarenz zum Beispiel oder über normale Karenz oder über so Auszeiten vom Job, dass dann viele nicht mehr zurückkommen, sondern sich in eine andere Zeit, in eine andere Richtung weiterentwickeln. Ja, also.
Also bei mir war es ja eigentlich auch, das habe ich jetzt so gar nicht erwähnt, aber bei mir war es ja eigentlich, das war ja auch schon ein Teilaspekt, weil ich war ja auch davor im Krankenstand, also also dieses Loslösen vom Unternehmen, da war dieser Krankenstand schon auch nicht unerheblich daran beteiligt, ja, weil also gerade bei der Bank war es bei mir schon so, ich habe mich schon sehr mit dem Unternehmen identifiziert und vor allem, wenn du jeden Tag in diesem System drinnen bist, dann ist es auch total schwierig, da out of the box zu denken. Das fällt dir gar nicht ein, das kommt dir gar nicht in den Sinn. Und wenn es dir gelingt, und deswegen glaube ich, passiert das auch sehr oft, dass wenn Menschen längere Zeit im Krankenstand sind oder eben so, wie du sagst, Karenz, ja, dass dann die Möglichkeit überhaupt einmal entsteht, eine neue Option zu überlegen, eine neue Möglichkeit überhaupt ins Bewusstsein zu bekommen. Zugleich ist es aber auch so, dass man eine gewisse Distanz zu dem Unternehmen aufbauen kann, die man, wenn man so lange im System drinnen ist, nicht so leicht schafft aufzubauen. Das, glaube ich, ist auch ein wesentlicher Punkt. Und das war bei mir schon auch ein Thema. Es war jetzt nicht ausschließlich, aber es war schon für mich hilfreich, diesen Abstand aufbauen zu können zum Unternehmen und dadurch neue Ideen überhaupt zulassen zu können und neue Vorstellungen. Da hast du vollkommen recht, das sehe ich ganz gleich wie du.
Ja, also ich kann das auch bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus den vielen Gesprächen, die ich schon geführt habe. Ich habe auch meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben, was jemanden veranlasst, aus einem länger bestehenden Dienstverhältnis auszuscheiden und irgendwas anderes beruflich zu machen. Ja, und das waren, ich habe immer gesagt, diese Sollbruchstellen, ja, also die das oft dann ermöglicht haben. Gut, liebe Petra, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man das machen?
Also ich habe natürlich eine Homepage, www.lebensbegleitung.wien. Da gibt es natürlich Telefonnummer, da gibt es eine E-Mail-Adresse. Bin auch auf Facebook und auf Instagram auch und auch sogar auf LinkedIn, genau. Also auch da findet man mich, Petra Kamper eben oder eben Lebensbegleitung Wien. Da bin ich überall sozusagen auch sichtbar. Ja, ich denke, da habe ich eh ganz viele gute Möglichkeiten, wie man sich an mich wenden kann.
Ja, super. Aber Petra, gibt es noch eine Frage, die ich dir unbedingt hätte stellen sollen?
Na, ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem, was ich dir erzählen durfte. Ich würde sagen, es ist eine runde Sache von meiner Sicht aus, ja, aus
Na
meiner
gut.
Sicht, ja, ne? Für mich passt das.
Super. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen aus deinem Leben erzählt hast. Wünsche dir auch weiterhin viel, viel Erfolg. Also finde eine wichtige Aufgabe da, die Menschen von ihren Schmerzen zu befreien. Und unseren ZuhörerInnen bedanke ich mich, dass sie sich auch die Zeit genommen haben. Freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte gerne mit 5 Sternen bewerten oder auch beim Ö3 Podcast Award einreichen. Da würde ich mich auch sehr freuen. Vielen Dank und bis in 2 Wochen. Ah.
Danke, war danke für die Einladung.